Hallo, bist du bereit, das Thema zu knacken? Lerndialoge von HPA 24, die es in sich haben.
Willst du im Oktober 2026 oder März 2027 deine HP-Prüfung bestehen? Stefan Barres zeigt dir, wie du die letzten Monate optimal nutzt. Sein Intensivkurs begleitet dich extrem effektiv auf die Prüfung vor. Alle Infos findest du hier hpa24.de/intensivkurs. So nutzt du deine Lernzeit optimal.
Hallo zusammen und herzlich willkommen bei den Heilpraktiker-Hacks. Hier sind wieder eure Prüfungsknacker Sarah und Lukas.
Hi Leute! Heute knöpfen wir uns ein Thema vor, das sich in jeder Prüfung versteckt: das vegetative Nervensystem.
Genau. Und ich sag's gleich vorweg: Wenn wir das einmal sauber im Kopf haben, dann fallen uns danach ganz viele andere Themen leichter. Pharmakologie, Notfallmedizin, Psychosomatik. Überall taucht das wieder auf.
Absolut. Fangen wir mit einer wichtigen Klarstellung an, denn das ist eine echte Prüfungsfalle. Vegetatives Nervensystem und autonomes Nervensystem, das sind nicht zwei verschiedene Systeme.
Stimmt, das wird gerne falsch gefragt. Vegetativ und autonom, das ist dasselbe System, nur zwei Begriffe dafür. Beide meinen das, was in unserem Körper läuft, ohne dass wir willentlich eingreifen müssen.
Atmung, Herzschlag, Verdauung, Schwitzen, all das regelt das vegetative System für uns. Und es hat im Wesentlichen zwei große Anteile, die sich gegenüberstehen: den Sympathikus und den Parasympathikus.
Es gibt noch einen dritten Anteil, das enterische Nervensystem im Darm, das sogenannte Bauchhirn. Das müssen wir nur kurz im Hinterkopf haben. Für die Prüfung dreht sich aber praktisch alles um Sympathikus und Parasympathikus.
Seinen Ausgangspunkt hat das vegetative Nervensystem im Hypothalamus. Er ist die Schaltstelle. Er verarbeitet Impulse aus zahlreichen Quellen.
Ja, zum Beispiel aus dem limbischen System, das für die emotionale Ebene steht. Und auch aus dem Kortex, der Großhirnrinde, die für die bewusste Willensebene steht. Und aus dem Thalamus, dem Tor zum Bewusstsein, das die ganzen sensorischen Reize filtert. Was geht weiter zur Großhirnrinde und wird uns bewusst? Und was bleibt unbewusst, aber doch noch eine Rolle spielt, indem es zum Hypothalamus geht und das Vegetativum beeinflusst?
Auch die ganzen viszeralen Impulse, die über die vegetativen Nervenbahnen zum Gehirn laufen, kommen im Hypothalamus an. Genauso wie direkte chemische Reize über unterschiedlichste Rezeptoren, wie zum Beispiel die Osmorezeptoren, die den Salzgehalt des Blutes messen, oder Thermorezeptoren. Und natürlich beeinflussen auch Hormone des Hypothalamus, denn er ist auch der Chef vom Endokrinum, vom Hormonsystem.
Ja, der Hypothalamus ist eine unglaubliche Kommandozentrale. Aber lass uns nicht abschweifen, auch wenn das Gehirn selbst wahnsinnig spannend ist. Wir bleiben jetzt beim vegetativen Anteil. Also, jetzt das Grundprinzip. Und das ist eigentlich ganz simpel. Unser vegetativer Zustand pendelt zwischen zwei Gegensätzen hin und her. Sympathikus heißt Stress, Kampf und Flucht. Parasympathikus heißt Regeneration, Ruhe, Erholung, Verdauung.
Im Englischen sagt man so schön Fight or Flight für den Sympathikus und Rest and Digest für den Parasympathikus. Das trifft es perfekt.
Wichtig, die zwei arbeiten nicht gegeneinander, sondern miteinander. Das ist ein Gleichgewicht. Mal überwiegt der eine, mal der andere. Je nachdem, was unser Körper gerade braucht.
Und es gibt zwei Fachbegriffe, die wir uns merken sollten. Wenn der Sympathikus überwiegt, sprechen wir von einer Sympathikotonie. Wenn der Parasympathikus dominiert, von einer Vagotonie.
Vagotonie kommt vom Nervus vagus, dem 10. Hirnnerv. Der versorgt fast alle inneren Organe. Er ist der größte und längste Hirnnerv überhaupt.
Gut, schauen wir uns eine Prüfungsfrage an. Eine Miosis, also Pupillenverengung, ist zu erwarten bei Sympathikomimetika, Parasympathikomimetika, Enzephalikes, hypovolämischem Schock oder binokularer Fixation eines nahegelegenen Gegenstandes. Zwei Antworten. Was wir wissen müssen: Mimetika sind Medikamente, die das jeweilige System anregen.
Die beiden richtigen sind Parasympathikomimetika, also Medikamente, die den Parasympathikus anregen, und die Naheinstellung, also die binokulare Fixation eines nahegelegenen Gegenstandes. Beides macht Miosis. Und wenn wir uns erinnern, die Naheinstellung läuft über den Parasympathikus. Deshalb kommt es dabei parallel zur Miosis.
Das habe ich mich wirklich schon oft gefragt. Warum kommt es bei Nahakkommodation zu Miosis? Jetzt weiß ich es endlich. Cool!
Kommen wir zu einem anderen Thema, den Überträgerstoffen im vegetativen Nervensystem. Die Frage in der Prüfung wurde so gestellt. Die ganglionäre Überträgersubstanz ist das Serotonin. Das ist falsch.
Komplett falsch. An den Ganglien beider Systeme, Sympathikus und Parasympathikus, ist der Überträgerstoff Acetylcholin. Erst danach geht es auseinander.
Genau. Vom Ganglion zum Erfolgsorgan überträgt der Sympathikus mit Noradrenalin. Der Parasympathikus bleibt durchgehend bei Acetylcholin.
Also, Acetylcholin am Ganglion immer. Noradrenalin nur beim Sympathikus am Erfolgsorgan. Serotonin hat damit gar nichts zu tun. Das ist eine Prüfungsfalle.
Ich habe noch eine Falle. Die Pupillen. Sympathikus macht Mydriasis, also weite Pupillen. Parasympathikus macht Miosis, enge Pupillen. In Prüfungsfragen wird das gerne falsch herum behauptet.
Eselsbrücke. Sympathikus, der will alles sehen. Parasympathikus, der ist müde. Die Pupillen werden klein.
Genau. Dazu eine klassische Prüfungsfrage, die so wortgleich mehrfach gestellt wurde. Welche Aussagen zum Sympathikus treffen zu? Erstens, er gehört zum autonomen Nervensystem.
Das ist richtig.
Stimmt. Zweitens, ganglionäre Überträgersubstanz ist das Serotonin.
Das haben wir gerade gehört. Das ist falsch. Richtig ist Acetylcholin.
Genau. Drittens, verstärkte Aktivität vom Sympathikus führt zur Erweiterung der Bronchien.
Das ist wieder richtig. Mehr Luft für Kampf und Flucht.
Passt. Dann viertens, verstärkte Aktivität bewirkt eine Abnahme der Herzfrequenz.
Falsch, wir brauchen mehr Dampf im System.
Und jetzt fünftens, verstärkte Aktivität verengt die Pupillen.
Nein, das ist der Parasympathikus. Aber Sarah, jetzt habe ich noch eine Frage.
Schieß los, Lukas.
Was sind diese Ganglien eigentlich?
Das ist eine super Frage. Damit kommen wir zur Anatomie des vegetativen Nervensystems. Fangen wir mit dem Sympathikus an. Seine Ausgangskerne im zentralen Nervensystem sitzen im Brustrückenmark. Vom Hypothalamus laufen Fasern dahin und regulieren sie. Oder sie verarbeiten direkt vegetative Reflexe, wenn der Körper auf bestimmte Reize reagiert. Von diesen Ausgangskernen ziehen kurze Axone zum sogenannten Grenzstrang, der links und rechts neben der Wirbelsäule liegt. Und dieser Grenzstrang besteht aus Ansammlungen von Nervenzellkörpern. Und solche Ansammlungen nennt man Ganglien.
Okay, ich weiß, dass eine Nervenzelle aus dem Zellkörper und aus den Empfangsfühlern, den Dendriten, und aus den Sendemasten, den Axonen, besteht. Also ziehen Axone vom Rückenmark zum Grenzstrang und werden dort von Dendriten empfangen.
Ganz genau. Hier findet die ganglionäre Übertragung statt. Und der Überträgerstoff ist Acetylcholin.
Der Überträgerstoff ist ein Neurotransmitter, richtig? Und er wird von der Synapse abgegeben, die am Ende des Axons ist, richtig?
Perfekt beschrieben, Lukas. Und jetzt geht's weiter. Vom Ganglion ziehen nun die Axone der Nervenzellen in den Körper, zu den Organen. Da haben wir dann wieder Synapsen. Und hier nehmen sie im Sympathikus nun Noradrenalin als Überträgerstoff.
Jetzt macht das endlich Sinn. Klasse! Und wie ist es am Parasympathikus?
Da ist es ähnlich. Nur liegen die Ganglien jetzt nicht nah am Rückenmark, sondern nah an den jeweiligen Zielorganen. Aber zuerst, wo liegen die Kerne des Parasympathikus im ZNS?
Das weiß ich. Man nennt den Parasympathikus ja auch das kraniosakrale System. Das kommt daher, dass seine Kerne im Hirnstamm liegen, also im Kranium, dem Gehirn. Und er hat auch Kerne im sakralen Rückenmark.
Treffer. Und diese beiden Ausgangsgebiete werden wieder vom Hypothalamus reguliert oder verschalten reflexhaft ankommende Informationen in den vegetativen Reflexen, zum Beispiel dem Miktionsreflex oder den Stuhlreflex. Von diesen Kernen ziehen nun ganz lange Axone weit in den Körper und werden dann von den Dendriten der organnahen Ganglien empfangen. Der Überträgerstoff?
Das ist wieder Acetylcholin. Und jetzt lass es mich sagen. Von den Ganglien ziehen jetzt kurze Axone zu den Organen weiter und geben dann an den Synapsen wieder Acetylcholin als Überträgerstoff ab. Jetzt habe ich's.
Klasse, das ist wirklich feine Anatomie.
Gut, jetzt machen wir noch einen kurzen Sprung in die Pharmakologie. Vier Begriffe müssen wir auseinanderhalten können.
Erstens Sympathicomimeticum, das ahmt den Sympathikus nach. Klassiker Salbutamol, ein Beta-2-Sympathicomimeticum. Wir nehmen es beim Asthmaanfall, damit die Bronchien erweitert werden.
Zweitens Sympathicolyticum, blockiert den Sympathikus. Klassiker sind Beta-Blocker, senken den Blutdruck und die Herzfrequenz.
Drittens Parasympathicomimeticum, ahmt den Parasympathikus nach. Pilocarpin am Auge zum Beispiel, das macht Miosis und wird beim Glaukom eingesetzt.
Und viertens Parasympathicolyticum, blockiert den Parasympathikus. Klassiker ist Atropin. Atropin macht eine Mydriasis, weil der Parasympathikus am Auge ausgeschaltet ist. Und es macht eine Akkommodationsstörung, wir können nicht mehr scharf in die Nähe stellen.
Das ist die direkte Anwendung der Akkommodationsgeschichte von vorhin. Wenn der Parasympathikus blockiert ist, fällt die aktive Naheinstellung weg.
Genau. Und dazu eine Prüfungsfrage zu den Sympathikomimetika. Typische Nebenwirkungen von Beta-2-Sympathikomimetika wie Salbutamol sind Angina pectoris bei koronarer Herzerkrankung, anhaltendes Erbrechen, Tachykardie, Tremor, Bradykardie.
Richtig sind Angina pectoris, Tachykardie und Tremor. Bradykardie ist falsch. Das wäre genau das Gegenteil.
Logisch, wenn wir das Sympathikus-Schema im Kopf haben. Hochfahren am Herzen heißt schneller, nicht langsamer. Tachykardie, nicht Bradykardie. Und dazu werden die Gefäße enger gestellt, auch die Herzkranzgefäße. Und dadurch kann es dann zum Angina pectoris-Anfall kommen.
So, jetzt wird's spannend für die Psychiatriespur. Vegetative Symptome sind nämlich ein riesiges Thema in der Psychiatrie. Schwindel, Herzrasen, Mundtrockenheit, Erbrechen, Schwitzen, das sind die typischen vegetativen Beschwerden. Und die treten bei ganz vielen psychischen Bildern auf. Angststörungen, Panikattacken, somatoforme Störungen, Belastungsreaktionen.
Was passiert da im Körper? Eine sympathikotone Überreaktion. Der Sympathikus springt zu stark an, ohne dass wirklich ein Säbelzahntiger da wäre. Die Folge? Hypertonie, Tachykardie, innere Unruhe.
Und jetzt kommt eine Methode ins Spiel, die genau hier ansetzt. Das autogene Training. Das ist eine Entspannungstechnik nach Schulz und sie aktiviert gezielt den Parasympathikus und dämpft den Sympathikus.
Dazu eine HP-Psych-Prüfungsfrage. Autogenes Training ist unter anderem indiziert bei welchen Erkrankungen? Sympathikotone Überreaktion wie Hypertonie und Tachykardie, floride schizophrene Episode, Phobie, muskuläre Verspannung und chronischer Schmerz, akute Hirnschädigung.
Richtig sind sympathikotone Überreaktion, Phobie und muskuläre Verspannung. Bei einer floriden Schizophrenie und einer akuten Hirnschädigung wäre autogenes Training kontraindiziert. Bei der Schizophrenie ist es nicht ratsam, den Patienten zu sehr nach innen gehen zu lassen. Da findet er nichts Erfreuliches. Und bei einer akuten Hirnschädigung ist der Patient meist auch mit außergewöhnlichen inneren Zuständen und Verwirrung konfrontiert.
Also die wichtige Logik? Bei einer akuten Psychose oder einer akuten Hirnschädigung wollen wir nicht in eine tiefe Versenkung gehen. Das könnte die Symptomatik verschlimmern.
Und noch eine HP-Psych-Frage zum Abschluss, die unsere ganze Folge schön zusammenfasst. Welche Aussagen zum Nervensystem sind richtig? Erstens, vegetatives und autonomes Nervensystem sind zwei getrennte Systeme.
Nein, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Vegetativ und autonom sind dasselbe, unwillkürlich. Der Gegenpart ist das willkürliche Nervensystem.
Dann, zweitens, Sympathikus und Parasympathikus sind die wesentlichen Bestandteile des vegetativen Nervensystems.
Das passt. Das haben wir ja jetzt gründlich durchgearbeitet.
Okay. Drittens, der Parasympathikus regelt Ruhephasen und Regeneration und sorgt für Miosis, regt die Verdauung an und verlangsamt die Herzfrequenz.
Ja, das ist genau, was er macht. Richtig.
Viertens, zu den vegetativen Störungen zählen Schwindel, Herzrasen, Mundtrockenheit und Erbrechen.
Ja, das wird alles von Sympathikus und Parasympathikus gemacht. Es kann physiologisch sein, aber eben auch im Rahmen von Störungen auftreten.
Und jetzt noch fünftens. Das autonome Nervensystem wird vom peripheren Nervensystem ohne Beteiligung des zentralen Nervensystems gesteuert.
Das ist verkehrt. Klar gibt es vegetative Reflexe, aber das zentrale Nervensystem ist sehr wohl beteiligt, vor allem über den Hypothalamus.
Wenn wir diese Folge gehört haben, lösen wir diese Frage ganz locker. Das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass das Thema sich richtig lohnt.
Apropos Lohnen, wer das Ganze nochmal anschaulich mit Bildern und in Ruhe durchgehen will, die Videotrainings von Stefan Bares bei Heilpraktikerausbildung 24 sind dafür wirklich Gold wert.
Stimmt. Lukas und ich haben uns ja auf einem von den Live-Kursen kennengelernt. Und das vegetative Nervensystem war genau damals eines der Themen, an dem es bei mir Klick gemacht hat.
Gerade die Live-Kurse zur Prüfungsvorbereitung sind super, weil man direkt Fragen stellen kann. Und Stefan erklärt es einfach klasse. Da versteht man wirklich alles. Schaut da auch gerne mal rein. Montags sind oft kostenlose Online-Workshops.
Und damit zum Abschluss die drei Kernbotschaften der heutigen Folge. Erstens, Sympathikus heißt Kampf und Flucht. Alles, was wir dafür brauchen, wird hochgefahren. Alles, was da stört, wird runtergefahren. Und Parasympathikus heißt Regeneration, Verdauung, Ausscheidung. Jetzt wird alles dafür hochgefahren und alles vom Sympathikus runter.
Zweitens, Pupillenregel. Myosis ist Sympathikus. Miosis plus Akkommodation ist Parasympathikus.
Und drittens, der ganglionare Überträgerstoff ist immer Acetylcholin, nicht Serotonin. Das Serotonin gehört ins Gehirn und zum Thema Depression. An den Organen haben wir dann im Parasympathikus auch wieder Acetylcholin und im Sympathikus Noradrenalin.
Mit diesen drei Punkten haben wir das Wichtigste im Sack. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns weiter an eure Lernpartner und Lernpartnerinnen. Und wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns.
Macht's gut und viel Erfolg beim Lernen, ihr Lieben.
Ciao, bis bald.
Und nicht vergessen, im Juni startet wieder der Intensivkurs für die Prüfung im Oktober 2026 oder März 2027.
Alle Infos findest du hier hpa24.de/intensivkurs. So nutzt du deine Lernzeit optimal.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfiehl uns bitte weiter. Und für dein Lernen wünschen wir dir viel Erfolg. Dein Stefan Bares von Heilpraktikerausbildung 24.